Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
Die schwere Holztür fällt ins Schloss. Es ist kalt an diesem Morgen im April 1775. Sie sitzt in einer Zelle und wartet. Draußen läuten die Glocken. Menschen gehen ihrer Arbeit nach. Für sie selbst aber zählt nur noch eine Zahl. 3. 3 Tage bleiben ihr noch. 3 Tage, bis ihr Urteil verkündet werden sollte. Nicht wegen Mordes, nicht wegen Diebstahls, sondern weil sie gestanden hat, mit dem Teufel im Bunde zu stehen.
Ja, sehr interessant. Und ich freue mich heute ganz besonders, weil das eine sehr gewünschte Folge ist. Mhm. Ich weiß natürlich jetzt auch schon, worum es geht, muss ich zugeben.
Ja, heute sind wir nicht so ganz so geheim, so clandestin unterwegs untereinander gewesen. Und erstmal begrüßen wir euch ganz, ganz herzlich zu dieser Folge von Früher war mehr Verbrechen.
Eurem historischen True Crime Podcast. Und hier sind wie immer Nina
und Katharina. Und heute, Nina weiß es schon, wir über Anna-Maria Schwegelin, die 1775 die letzte Frau war, die auf dem Boden des heutigen Deutschlands in einem dokumentierten Prozess als Hexe verurteilt wurde.
Genau, und das ist ja ein Fall aus unserem Buch, ne, Katha?
Genau, der sich aber auch mehrfach mittlerweile gewünscht wurde, nochmal hier im Podcast zu hören von uns. Und deswegen greifen wir den Fall heute auf. Ja, einige von euch wollten ihn unbedingt nicht nur lesen können, sondern auch von uns quasi nochmal erzählt bekommen. Und dem kommen wir nach. Unter anderem haben sich das Jana, Alex, Elif und Mike gewünscht. Wir danken euch ganz herzlich für diesen Fallwunsch und hoffen, wir haben niemanden vergessen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Und wenn ihr kennt es schon, euch einen Fall von uns wünschen möchtet, dann tut das bitte sehr gerne. Entweder über Instagram oder auch über E-Mail. Die Kontaktmöglichkeiten findet ihr wie immer in den Shownotes und da findet ihr auch den Link zu unserer kleinen Kaffeekasse, wo wir euch wirklich so, so sehr dankbar sind für all eure Unterstützung. Das ist wirklich, ja, großartig und macht es erst möglich, dass wir den Podcast hier in dieser Form so betreiben können. Also wirklich vielen, vielen Dank dafür.
Danke euch wirklich allerherzlichst.
Ja.
Und bevor wir jetzt einsteigen, vielleicht noch ein Hinweis zu dem Fall, zu Details. Wir reden in diesem Fall heute auch über psychische Not und thematisieren auch eine angestrebte oder versuchte Selbsttötung.
Das Buch ist ja schon eine Weile her und darum freue ich mich jetzt auch darauf, den Fall von dir nochmal vorgetragen zu hören. Also ich habe jetzt nicht mehr alle Details im Kopf und ja, wie gesagt, ich erinnere mich noch, dass es ein tragischer Fall war und natürlich auch, worum es grob ging, aber nichtsdestotrotz, ich bin gespannt. Ich habe ein kaltes Getränk und ich freue mich auf diese Folge.
Das ist immer gut, tatsächlich bei diesen Temperaturen. Mhm. Also, dann gehen wir doch jetzt alle zusammen mal. Ich hoffe, ihr habt auch Getränke gekühlt, gegebenenfalls. Wir gehen zusammen jetzt an den 8. April 1775. Das war ein Samstag. Da wird ein Urteil bekannt gegeben, nämlich das gegen eine Frau namens Anna-Maria Schwegelin. Sie ist der Hexerei angeklagt und nun wird sie zum Tode durch das Schwert verurteilt. Danach soll dann laut Urteil ihr Körper verbrannt werden. Anna hat noch 3 Tage, denn am Dienstag, dem 11. April, soll sie dann schließlich sterben. Mhm. Dadurch wird sie zum ersten zum Tode verurteilten Menschen im Kurfürstentum Bayern seit knapp 20 Jahren zu dem Zeitpunkt und zur letzten verurteilten Hexe auf deutschem Boden. 1775, also mitten in Zeiten der Aufklärung.
Mhm, ja.
Die juristische Verfolgung, so will ich es mal nennen, der ehemaligen Dienstmagd Anna-Maria Schwegelin beginnt am 16. Februar 1775, also einige Monate zuvor, als eine Anzeige gegen sie beim Kriminalamt im allgäuischen Kempten aufgegeben wird. Eine Aufseherin im Armen- und Zuchthaus Langeneck, in dem die 46 Jahre alte Anna-Maria Schwegelin sich aufhält, bezichtigt diese eines schon zu jener Zeit, naja, sagen wir mal, ungewöhnlichen Verbrechens. Und vielleicht noch kurz zur Lokalität. Das Armen- und Zuchthaus befand sich damals in der Burg Langeneck, südlich von Kempten, von der heute nur noch die Ruinen des Wohnturms stehen, die im 18. Jahrhundert zum stiftskemptischen Zucht- und Armenhaus umgebaut worden war, die Burg. Und das ungewöhnliche Verbrechen, das nun Anna-Maria angelastet wird, naja, sie sei durch merkwürdiges Verhalten aufgefallen und habe ihr, also der Anklagenden bzw. denunzierenden Aufseherin, sowie später auch dem Zuchtmeister gestanden, im Pakt mit dem Teufel zu stehen und nun auch von diesem verfolgt zu werden.
Mhm. Und wie äußerte sich das? Also durch seltsames Verhalten erstmal nur?
Erstmal nur durch seltsames Verhalten, mhm, und durch das, was sie halt wirklich verbal gestand. Also es gibt jetzt hier keine Situation à la Poltergeist oder Exorzismus, falls du das vermutest, aber dazu gleich noch mehr. Allerdings, und deswegen werden an diesem Punkt auch diese Anschuldigungen nicht wirklich oder nicht so ernst genommen, die beschuldigende Aufseherin, die war einst selbst Insassin im Armenhaus gewesen und war nur aus, naja, Personalmangel im Grunde, weil das Armen- und Zuchthaus aufgelöst werden sollte, ja, zur übergangsweisen Aufseherin ernannt worden von Anna-Maria Schwegelin. Aber die beiden Frauen, die scheinen sich spinnefeind gewesen zu sein. Also sowohl schon, als sie beide Insassinnen waren, als auch natürlich jetzt zu dem Zeitpunkt, wo die eine auf die andere, naja, ein Auge haben soll.
Naja, das klingt auch nicht unbedingt nach der allerbesten Konstellation. Also von daher, das kann man schon auch ein ganz klein bisschen verstehen.
Und hat auch so einen leichten Beigeschmack, wenn wir jetzt hier eine haben, die andere, mhm, eher einer Sache bezichtigt oder komischen Verhaltens bezichtigt. Und da die Denunziantin aufgrund dieser Vorgeschichte nicht ganz so glaubwürdig erscheint, naja, nimmt man die Anzeige zunächst nicht so ernst. Es hätte sich also alles an diesem Punkt erstmal in Wohlgefallen auflösen können, aber es involviert sich schließlich der erfahrene fürststiftische Richter Johann Franz Wilhelm Treuchtlinger. Mhm. Und dieser bestellt Anna-Maria Schwegelin, also die Beschuldigte, ein und prüft die Vorwürfe gegen sie.
Na, da bin ich ja mal gespannt, wie man prüft, ob jemand mit dem Teufel im Bunde steht.
Ja, und eigentlich, ne, wir hatten es auch schon ja mehrfach vom Thema Hexenanklagen, Hexenprozesse. Eigentlich wirkt damals, 1775, ein Hexenprozess an vielen Orten in Europa schon sehr aus der Zeit gefallen. Mhm. Ne? Also wir haben zum Beispiel über das Thema Hexenverfolgung in Folge 63 gesprochen. Da ging es um den Fall Anna Göldi in der Schweiz. Und auch im Fall zu den Kopenhagener Hexenprozessen haben wir auch sehr, oder hast du ja auch tatsächlich sehr breit auch ein bisschen die Vorgeschichte erzählt. Mhm. Das war Folge 50. Also wer da noch ein bisschen zu mehr wissen möchte, ne, zu den Vorgeschichten, zu dem Kontext von Hexenverfolgungen, der soll da bitte unbedingt reinhören. Oder dem empfehle ich an dieser Stelle diese beiden Folgen. Mindestens, ja. Ich glaube, wir haben noch an anderer Stelle auch schon mehrfach über das Thema geredet.
Genau, auch über die Pendle Witches zum Beispiel. Das war ja auch eine ganz spannende Geschichte.
Ja, genau. Also vielleicht hier nur so viel zur Einordnung, dass, ne, die Hochphase der Hexenprozesse in Europa, die war in der frühen Neuzeit. Das sollte mittlerweile, glaube ich, den meisten Menschen klar, mhm, sein. Und in dieser Zeit kosteten Hexenprozesse in Europa vermutlich über 60.000 Menschen das Leben. Und Prozess- und Hinrichtungswellen hatten vor allem auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands verheerende Ausmaße. Mhm. Aber Anfang des 18. Jahrhunderts ist eigentlich die Zeit der großen Hexenverfolgungswellen vorbei, auch vor allen Dingen in Deutschland. Dennoch gibt es Regionen, in denen es vereinzelt zu Prozessen gegen vornehmlich Frauen kommt, mhm, denen Hexerei und Teufelspakt vorgeworfen werden und in denen es auch dann tatsächlich zu Todesurteilen gegenüber diesen Angeklagten kommt. Gehen wir mit diesem kleinen Vorwissen, wie gesagt, wenn ihr es noch ausführlicher haben wollt, hört in die anderen Folgen rein. Wenn wir jetzt zurückgehen damit zu Anna-Maria Schwegelin, dann befinden wir uns damals ja in der Region um Kempten, wo sich 1775 ja ihre Geschichte ereignet. Das ist eine Region im 18. Jahrhundert mit zahlreichen kleinen bis mittelgroßen Städten und Dörfern, die sich voneinander nicht nur durch ihre verschiedenen Regierungsformen, also Fürstentümer, freie Städte und auch natürlich kirchliche Besitzungen, sondern auch durch Dialekte und Gebräuche voneinander unterscheiden. Es gibt katholische, es gibt protestantische Gemeinden, die teils dicht beieinander liegen.
Genau, also das war damals ja noch deutlich weniger, ja, so, dass man eine Gemeinschaft empfand, ne? Man hatte ja wirklich eher so, jedes Dorf hatte so das eigene, ja, Profil, kann man sagen. Also diese Idee, ja, dass es sowas gegeben hat wie, ja, was weiß ich, ein ganzes Bayern, ein ganzes Deutschland oder so, das ist ja in der Zeit noch weit entfernt.
Da spielte vielmehr tatsächlich eine Rolle, zu welchem Herren das Land gehört, auf dem du lebst, ne? Und wem du damit, mhm, im Grunde zu Diensten bist in irgendeiner Form. Parallel dazu gibt es in dieser Region auch immer noch einen sehr aktiven und auch aktiv gelebten Volksglauben an Zauberei, der gekennzeichnet war durch die Verwendung von Talismanen, von Ritualen. Und das ist noch relativ stark in der Bevölkerung verankert. Ebenso sind sogenannte Zauberbücher und auch andere okkulte Schriften weit verbreitet, finden Absatz, obwohl eigentlich die fahrenden Händler, die sie vertreiben, sich vor der Obrigkeit und den Kirchenvertretern in Acht nehmen müssten. Mhm. Der Inhalt solcher Bücher, der wird von gebildeteren BürgerInnen bereits als Humbug abgetan. Und es wird auch von diesen Seiten aus versucht, die Verbreitung dieser abergläubischen Schriften einzudämmen.
Aber es ist ein ganz interessantes Spannungsfeld, ne, zu der Zeit. Ja. Das ist ja teilweise noch lang so gewesen, dass gerade auch die ländliche Bevölkerung, dass dieser Volksglaube noch sehr, sehr stark war. Also man war sowohl christlich, hat aber auch eben an diese, ja, Wunder geglaubt oder an diese, ja, Zauber. Und dann eben auch genau diese Wundergläubigkeit, dass das dann im Grunde christlich verbrämte Zaubereien sind sozusagen. Also ganz spannend.
Genau. Und vieles von diesem folkloristischen Moment findet sich ja auch heute noch in vielen Ritualen der christlichen Kirchen. Mhm. Das ist ja auch sehr, sehr spannend, wenn man sich das unter volkskundlichen oder religionswissenschaftlichen Aspekten mal anschaut. Aber es gibt hier eine ganz klare Kluft, ne, zwischen der breiten Bevölkerung mit ihrem Verständnis von Volksglauben, von Christentum und dem Zugang zu Zauberei und denen, die sich schon vor allen Dingen dieser gehobene Mittelschicht, die sich schon aufklärerischen Werten zuwendet und dem Wissen, ne, und das tatsächlich alles ablehnt, wofür erstere Gruppe steht.
Ja, genau. Das ist ja sowieso so interessant. Da fängt das ja an mit dieser Spannung, ne, zwischen Religion und Wissenschaft und ja, spannend.
Ja. Und in dieser Welt, in diesem Spannungsfeld, wird Anna-Maria Schwegeli nun als Hexe bezichtigt und es wird dann auch eine Untersuchung gegen sie eingeleitet. Aber ehe wir dieser Untersuchung folgen, werfen wir doch kurz einen Blick auf ihr Leben, also auf das Leben der Beschuldigten, sofern es die wenigen dokumentierten Spuren zulassen, die damals ganz typisch waren oder die auch heute in der Forschung ganz typisch sind zu sehen, bezüglich der Angehörigen der ärmeren Landbevölkerung, weil die haben tatsächlich wenig bis gar keine Spuren als Individuen hinterlassen. Mhm. Abgesehen von den Gerichtsunterlagen ist nur wenig über das Leben der Denunzierten bekannt. Anna-Maria Schwegelin wird am 23. Januar 1729 in Lachen, das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Memmingen, nördlich von Kempten, katholisch getauft. Das sind ja oft die Daten, die wir noch fassen können, solange die Quellen, das sind ja meistens Kirchenbücher, erhalten sind. Der Ort gehört noch bis zum Reichsdeputationshauptschluss von 1803 zum Fürststift Kempten. Mhm. Ich erwähne dieses historisch wichtige Faktum immer ja gerne, den Reichsdeputationshauptschluss. Das spielt auch so ein bisschen in das, was wir eben schon geschildert haben, auch irgendwo dieser Wandel von einer religiösen zu einer säkularisierten Welt, die sich dann später vollzog, Anfang des 19. Jahrhunderts. Ich hatte ja auch zum Beispiel in der Folge zum Schinderhannes spielt das ja auch eine Rolle. Und hier vielleicht nochmal ganz kurz, was dieser Hauptschluss denn eigentlich war. Das war ein unglaublich spannender Moment in der Geschichte. Da gibt es auch tolle Bücher zum Thema, die das noch viel besser einordnen können, als ich das hier in der Kürze jetzt kann. Aber dieser Hauptbeschluss, ne, würde ich das jetzt mal übersetzen, der vom Regensburger Reichstag eingesetzten außerordentlichen Reichsdeputation, also quasi eine Gruppe bestimmter Menschen, die zwischen Frankreich und dem Kaiser Franz II. Sowie dem Heiligen Römischen Reich eine Regelung vereinbarten über die Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich. Wie gesagt, deswegen in der Schinderhannes-Folge zum Beispiel hatten wir zuletzt darüber auch geredet. Und in diesem Hauptbeschluss halt die Entschädigung vereinbarten der dadurch enteigneten weltlichen Fürsten, die linksrheinische Gebiete verloren. Mhm. Und in der Folge bekamen sie halt oft Gebiete zugesprochen, die bis dahin tatsächlich kirchlichen Fürsten gehörten. Also die Säkularisierung setzt hier ein. Und davon war tatsächlich auch das Fürststift Kempten betroffen. Das ist später dann für die Erforschung des Falles auch ein wichtiger Moment. Mhm. Naja, gehen wir mit diesem kleinen historischen Exkurs zurück zu Anna-Maria Schwegelin. Nach dem Tod ihres Vaters, also des Vaters von Anna Maria Schwegelin, der leider die Familie dadurch mittellos zurücklässt, ist das Leben der jungen Frau von der Suche nach Lohn und Brot geprägt. Sie tritt 1748 mit knapp 19 Jahren ihre erste für uns nachvollziehbare Anstellung an. Im selben Jahr stirbt aber auch dann ihre Mutter. In den Jahren danach steht sie immer wieder in neuen Anstellungsverhältnissen, hat immer neue Arbeitsstellen. Sie bleibt aber der Region um Memmingen treu. Das ist sehr typisch für Angehörige der damaligen ländlichen Unterschicht. Auch darüber hatten wir schon öfter geredet.
Ja.
Sie verbringt nur wenige Jahre, manchmal sogar nur Wochen oder Tage an ein und demselben Ort, arbeitet und lebt dort. Mal ist sie Aushilfe, mal Magd, mal Spinnerin, ehe sie sich dann was Neues sucht bzw. suchen muss. Im Jahr 1751 macht Anna Maria Anfang 20 während einer solchen Anstellung nun die Bekanntschaft eines jungen Mannes, naja, nicht mehr ganz so jung, der Herr war schon 35 Jahre, namens Martin Link. Und wie Anna Maria arbeitet auch er damals auf dem Landgut Künersberg. Und während sie dort Aushilfe ist, arbeitet er dort als Kutscher. Und Martin scheint für Anna eine gute Partie zu sein und gegebenenfalls damit auch eine Chance auf einen kleinen gesellschaftlichen Aufstieg beinhaltet oder ermöglicht zu haben. Auch wenn er älter ist als sie, also 14 Jahre, verfügt er über ein kleines Vermögen, er hat einen kleinen finanziellen Rückhalt, ist aber im Gegensatz zu Anna Maria Protestant. So, und naja, wie sie bei den späteren Verhören berichtet, scheint er damit erstmal kein Problem gehabt zu haben, sofern sie denn konvertiere. Laut ihrer Aussage später habe er ihr auch die Ehe versprochen. Er besorgt ihr wohl auch eine neue Stelle an einem Hof, der auch von Protestanten geführt wird, und weil sie eh jetzt ihre Arbeit wieder aufgeben muss, also das sind ja im Grunde oft so, naja, Tagelöhner sind es ja nicht mehr, es sind ja oft eher einfach nur befristete Stellen, die man für eine gewisse Zeit an diesen Höfen hat. Und sie muss jetzt wechseln und er besorgt ihr eine Stelle bei einem protestantischen Haushalt. Und dort soll ihr auch eine Aussteuer versprochen worden sein, wenn sie denn konvertiere. Aber warum auch immer, wir wissen es nicht heute, wird daraus nichts, denn bevor sie konvertieren kann, zerbricht die Beziehung mit Martin. Aha. Und dieser ehelicht dann wenige Jahre später, im November 1753, eine andere Katholikin, die wiederum bereit war zu konvertieren und das dann auch für ihn tut. Was zur Trennung der beiden geführt hat, welche Dimension diese Beziehung auch hatte, das wissen wir heute nicht. Es kann natürlich auch sein, dass der gute Mann die ganze Zeit zweigleisig fuhr. Aber das ist nur Spekulation natürlich, weil vieles auch darauf hindeutet, dass eigentlich die Beziehung zwischen den beiden längst beendet war, beziehungsweise sie beiden schon längst getrennte Wege gingen, als sich Martin der anderen Frau zuwendet. Ich erwähne diese Episode in ihrem Leben, weil sie für später eine große Bedeutung hat. Das werdet ihr gleich verstehen. Zunächst, in den Jahren 1754 und 1757 finden wir Spuren von Anna Maria Schwegelin in den Memminger Ratsprotokollen. Einmal, weil sie zeitweise aus der Stadt geworfen wird, nachdem sie offenbar bei einem illegalen Trinkgelage dabei war. Und dann das zweite Mal, weil sie das Erbe eines verstorbenen entfernten Verwandten beansprucht hat, wohl für sich. Ob sie das zugesprochen bekam, können wir aber nicht nachvollziehen mehr. Die Jahre danach, die scheinen für sie weiterhin durch Arbeitssuche, harte körperliche Arbeit, aber auch abnehmende Gesundheit geprägt zu sein. Denn 1769, mit knapp 40 Jahren, kommt sie aufgrund einer Beinerkrankung ins Siechenhaus Obergünzburg. Was sie damals ganz genau hat, also was sie als Krankheit plagt, das ist nicht bekannt. Vermutlich war es eine Erkrankung, eine entzündliche Erkrankung der unteren Extremitäten. Und bei ihren späteren Verhören habe sie nur noch auf dem Boden sitzen können, nicht mehr auf Stühlen oder auf einem Stuhl.
Ach Gott.
Sogar eine Amputation stand wohl zeitweise im Raum. Dazu kommt es aber nicht und nach vermutlich rund 2 Jahren überstellt man Anna Maria, die nun arbeitsunfähig ist. Also sie kann der Arbeit, die sie bis dahin ausgeübt hat, nicht mehr nachgehen in der Form. Also überstellt man sie ins Armenhaus und dort wird sie dann ja wenige Jahre später denunziert durch die ehemalige Mitinsassen. Und auch das Armenhaus, hatte ich ja schon gesagt, in Langeneck. Das gehört damals zum Fürststift Kempten und wird somit vom jeweiligen Fürstabt der Benediktinerabtei Kempten als Landesherr regiert. Die bedeutendste weltliche Gerichtsbarkeit ist dort das kaiserliche Landgericht, vertreten durch den Landrichter, der wiederum einer Gruppe ehrenamtlicher Laien vorsteht. Und im Jahr 1775 hat dieses Amt der schon erwähnte Richter Johann Franz Wilhelm Treuchtlinger inne, der bereits zuvor in einzelnen Fällen von Hexerei ermittelt hat und teilweise auch Todesurteile gegen die Beschuldigten verhängt hat. Als Landrichter verhört er ab dem 6. März 1775 Anna-Maria Schwegelin sowie den Zuchtmeister des Armenhauses als Zeugen und auch die Denunziantin und den Aufseher des Kerkers als weiteren Zeugen. Mhm. Die wenigen Zeugenaussagen, die währenddessen aufgenommen werden, verstärken das Bild von einer sich seltsam verhaltenden Frau. Und zwar seltsam insofern, als dass sie immer wieder vom Teufel spreche. Aber so richtig neue Vorwürfe oder konkrete Vorwürfe bringen die Verhöre zunächst nicht ans Tageslicht. Aber Anna-Maria räumt selbst im Zuge ihrer Befragung einen Pakt mit dem Teufel ein. Dieser habe sich ihr immer wieder aufgedrängt, sie immer wieder besucht. Nach anfänglichem Weigern habe sie sich ihm auch sexuell hingegeben. Mhm. Vieles an ihren Schilderungen wirkt etwas wirr und konstruiert, scheint auch nicht so ganz wahrhaftig zu sein. Man könnte hier vermuten, dass es vielleicht eine Form von Projektion ist, also eine Externalisierung von inneren Problemen, von inneren Gedankengängen, von inneren Schuldzuweisungen.
Ja.
Aber das ist natürlich Interpretation, ne? Wir sind jetzt hier Jahrhunderte entfernt, wir kennen die Person nicht, wir sind selber auch keine Psychotherapeutinnen. Nichtsdestotrotz drängt sich so ein bisschen die Vermutung auf.
Genau, ja. Vielleicht gab es ja wirklich einen Mann, mit dem sie irgendwie Verkehr hatte, oder sie hat sich das Ganze halt, ja, es ist irgendwie nicht wirklich passiert. Es wird ja in keinem Fall der Teufel gewesen sein. Da sind wir uns ja, denke ich, alle einig.
Davon gehen wir jetzt mal aus, ja.
Und deswegen ist es ja in jedem Fall eine tragische Geschichte. Also entweder ist sie Opfer sexualisierter Gewalt geworden oder es geht ihr psychisch so schlecht, dass sie diese Gedanken hat.
Also ein Schlüsselereignis, zumindest als solches schildert sie das, vielleicht damit wir es noch ein bisschen konkreter fassen können, ist in ihren Schilderungen ein mutmaßlicher Übertritt zum Protestantismus. Also sie selbst behauptet, sie sei konvertiert.
Mhm.
Soweit wir aber wissen, es gibt zumindest dafür keine Dokumente und die hätte es eigentlich geben müssen, ist sie das gar nicht. Deswegen hatte ich eben die Geschichte mit ihrem ehemaligen, ja, oder ihrem potenziellen Partner erzählt, wo das ja im Raum stand. Ist das vielleicht schon, hat sie das so nachhaltig negativ beeinflusst oder auch psychisch belastet, dass sie darüber nachgedacht hat, dass sie das jetzt hier zu einem Fakt macht? Aber für uns zumindest historisch dokumentiert ist es nicht.
Gut, aber vielleicht war es eine innerliche Entscheidung und das war für sie schon derart belastend in ihrer religiösen Weltsicht, dass das sowas auslöst?
Ja.
Möglicherweise.
Es hat in jedem Fall ihr Gewissen sehr belastet, ob es nun faktisch stattfand oder nicht. Und soweit mag ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen, es kommt offenbar einem Sündenfall für sie gleich. Es ist der Moment, der das Negative auslöst und gleichzeitig auch dazu führt, dass sie das eigentlich verdient hat, das Negative, was ihr passiert. Das ist ja das Problem, ne, mit diesem Kontext zu einem Art Sündenfallmoment, dass man damit aktiv die Tür öffnet für das Schlechte, für das Böse, für den Teufel, bildlich gesprochen, metaphorisch gesprochen, und auch eine Selbstschuld trägt, was aus heutiger Sicht zum Glück in vielen Bereichen ja total absurd ist. Ja, also selbst wenn sie konvertiert wäre, hätte sie damit ja nicht verdient, dass ihr was Schlechtes passiert. Aber natürlich in einer Welt von magischem Denken gibt es da eine gewisse Logik, einen Zusammenhang, eine Kausalität.
Und dass man dann auch Strafe verdient natürlich, ne? Und deswegen vielleicht auch diese Äußerungen, dieses Geständnis.
Ja, genau. Und alles, was ihr Negatives passiert im Nachgang, also ihr gesundheitlicher Zustand etc. pp., das führt sie alles auf diese vermeintliche Konversion, vielleicht auch nur auf den Gedanken daran zurück. Doch auch wenn der Wechsel der Konfession in der damaligen stark von der jeweiligen Religion, also Katholizismus oder Protestantismus geprägten Lebensrealität, ein großer Schritt war, zu konvertieren, so kommt er in der Region, er kommt vor. Es ist zwar selten, aber es kommt vor. Das heißt, es war kein absolutes Tabu, was sie hier getan hat oder vielleicht vorhatte zu tun. Doch Anna Maria, und das ist vielleicht ein Hinweis auf ihre psychische Verfassung, die interpretiert die Konversion, gegebenenfalls nur die Planung einer solchen, als das ausschlaggebende Einfallstor für das Böse. Denn sie erzählt es zumindest hinterher so in ihren Verhören, nur 6 Monate ungefähr nach dem Übergang zum Protestantismus. Wie gesagt, wir wissen überhaupt nicht, ob der wirklich stattfand oder nach dem Moment, wo sie das plante. Da behauptet sie oder erzählt sie, sei sie das erste Mal auf dem Feld beim Heumachen vom Teufel, der verkleidet war in Form eines Jägers, getroffen worden. Der habe sie umgarnt, sie habe aber erstmal alle Annäherungsversuche abgeblockt, aber habe ihm wohl erlaubt, ihr zu helfen beim Tragen des abgeernteten Heus. Und diese Einwilligung, dass er ihr hilft, das bedeutete wohl für sie im Grunde doch, ihm die Tür geöffnet zu haben. Denn als dann der Teufel sie das nächste Mal besucht, dann gibt sie wohl nach, so schildert sie das, und lässt sich ihrer Aussage nach auch auf Geschlechtsverkehr ein, also auf sogenannte Teufelsbuhlschaft. In der Folge dann will sie auch eine Art Beziehung mit dem Teufel eingegangen sein. Es gab wohl regelmäßige Treffen, so schildert sie das, Gespräche, Sex. Sie will zwar versucht haben, ihr Gewissen durch Beichte und Absolution zu erleichtern, doch sie sei sich nicht sicher, ob man ihr die Absolution wirklich erteilt habe, denn der betreffende Pater, bei dem sie gebeichtet habe, der sei irgendwie später unbekannt verzogen, nicht, aber der sei halt irgendwie in seine Anstellung gewechselt und das habe sie sehr verunsichert.
Aber das klingt ja schon eher, als hätte sie wirklich eine, ja, wie auch immer geartete Beziehung gehabt zu einem realen Menschen und das dann eben so umgedeutet. Ne?
Genau. Gut, uns fehlen hier wahrscheinlich ganz viele Informationen, ne, zu ihrer Art des Verhaltens, wodurch man vielleicht noch andere Interpretationen anstreben könnte. Nichtsdestotrotz finde ich auch, dass man die Möglichkeit einmal bedenken sollte, dass es hier wirklich sexuelle Übergriffe gab. Und dass das, was sie daraus später konstruiert hat, um damit zurechtzukommen, nicht die komplette Geschichte in dem Sinne erfunden war. Ne? Sondern dass es durchaus sein kann, dass es hier eine Art Missbrauch gab, sexualisierte Gewalt. Zumindest ist das nicht weniger möglich als die anderen Optionen. Wir wissen nicht, was hier genau geschah, aber in jedem Fall ist Anna offenbar, als sie ins Armenhaus aufgenommen wird, davon überzeugt, selbst verschuldet durch die Konversion oder die Planung einer solchen und dem Pakt mit dem Teufel, den sie eingegangen sei, unrettbar verloren zu sein. Sie und ihre Seele. Und das soll sie dazu gebracht haben, auch Selbsttötungsgedanken gehabt zu haben. Und diese ganzen Geständnisse gegenüber dem Landrichter, die bedienen darüber hinaus aber auch viele der damals bekannten Narrative, ne, im Kontext von Hexerei und Teufelspakt. Nichtsdestotrotz können wir heute nicht sagen, was davon historische Wahrheit war, was persönliche psychische Verfassung war und was gegebenenfalls Interpretation des befragenden Richters war. Das ist ja auch noch ein Moment, den wir bedenken sollten oder eine Ebene, die wir bedenken sollten. Die Befragungen von Anna Maria Schwegelin, die enden dann damit, dass der Richter nach 6 Verhören am 30. März 1775 ein Gutachten aufsetzt und darin kommt er zu dem Schluss, dass durch die in seinen Augen glaubwürdigen Aussagen der Beschuldigten Teufelspakt und Unzucht mit dem Teufel ausreichend bewiesen wären und die Aussagen der 3 ZeugInnen zeichneten zudem ein dementsprechend schlechtes Bild des Charakters der Angeklagten und somit kommt er zu dem Schluss, dass das nur mit dem Tode, also der Todesstrafe geahndet werden könne, mit anschließender Verbrennung auf dem Scheiterhaufen. Und die Hofräte, die schließen sich seiner Einschätzung an, woraufhin der Fürst ab das Urteil bestätigt. Und nun folgt ein Prozess, ein sehr kurzer, vom 7. auf den 8. April im selbigen Jahr. Das scheint eine gewohnheitsmäßige Etappe gewesen zu sein. Und soweit wir wissen, soll Anna dann, als das Urteil ja ihr vorgetragen wird, in Tränen ausgebrochen sein. Und damit landen wir an dem Dienstag, dem 11. April 1775, dem Tag, an dem das Todesurteil gegen sie vollstreckt werden soll. Und so gelangt das auch in die Geschichtsbücher. Aber ein glücklicher Fall für die Geschichtsforschung und für uns, die Geschichte endet hier nicht. Denn auch wenn man lange davon ausging, dass sie starb, also sie hingerichtet wurde, so wie es auch geurteilt war, ergibt die Recherche des Historikers Wolfgang Petz 1995, dass die geplante Hinrichtung nie vollzogen wurde. Mhm. Die Gründe, die kennen wir heute nicht. Man kann darüber spekulieren. Möglicherweise konnten Verfahrensfehler festgestellt werden. Mhm. Eventuell hatte man dann doch etwas Manschetten vor der öffentlichen Reaktion angesichts dieses vielleicht anachronistisch wirkenden Urteils. Vielleicht gelang es auch aufklärerisch gesinnten Männern aus dem Umfeld des Fürstabtes, den Fürstabt zum Einlenken zu bewegen und die Vollstreckung der Todesstrafe auszusetzen. Was man weiß oder was man herausfand oder was auch Petz herausfand, ist, dass die Aussagen der Angeklagten nun für teils doch zeitlich eher unstimmig beurteilt wurden und die Beweislage dann doch für zu dünn galt. Mhm. Und dass man auch versuchte, über eingehendere Nachforschungen, zum Beispiel zu Annas mutmaßlicher Konversion, versuchte mehr herauszufinden. Und schon damals konnte man keine Belege dafür finden. Also nicht nur heute haben wir keine Belege für diese Konversion, sondern damals auch nicht. Also nur wenige Jahre, nachdem sie vermeintlich stattfand. Wir finden aber, beziehungsweise Herr Petz tat dies, ein echtes Todesdatum für Anna Maria Schwegelin, nämlich im Kirchenbuch der Kemptener Pfarrei St. Lorenz. Da sind ihr Tod und auch die Erteilung der katholischen Sterbesakramente, also katholischen Sterbesakramente, mhm. und die Sterbesakramente wurden am 7. Februar 1781 erteilt, also 6 Jahre nach ihrem vermeintlichen Tod als Hexe auf dem Richtblock, bis zu ihrem wohl natürlichen Tod, soweit wir das wissen, war sie anscheinend im Stiftsgefängnis untergebracht gewesen. Lange war man auch davon ausgegangen, dass die Prozessakten über ihren Fall im Zuge der Säkularisation in Bayern zu Beginn des 19. Jahrhunderts zerstört worden waren, Stichwort, ne, Reichsdeputationshauptschluss, mhm. oder mit der Zeit verloren gegangen seien. Und jahrhundertelang waren nur Abschriften davon bekannt gewesen, doch 98 wandte sich dann ein Privatmann an Historiker Wolfgang Petz, der nämlich in Besitz der Dokumente war.
Ach, krass.
Aus Interesse waren sie nämlich dem Archiv des Fürststifts vor der Vernichtung des restlichen Bestandes entnommen worden und so über Jahrhunderte hinweg in privater Hand aufbewahrt worden. Ein wirklich tolles Beispiel dafür, dass wir auch manchmal mit viel Glück heute noch neues Licht ins Dunkel historischer Fälle bringen können, auch wenn sich im vorliegenden Fall auch in diesen Akten kein regelrechter Freispruch zum Beispiel finden lässt. Also wir können trotzdem nicht lückenlos nachvollziehen, mhm. was hier geschah oder warum sie nicht verurteilt wurde. Vielleicht noch zum Ende der Folge kurz was dazu, wie es in den 1770er Jahren im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation überhaupt noch zu einem solchen Prozess wegen Hexerei und Teufelspakt kommen konnte. Zu jener Zeit, gerade im süddeutschen Raum, herrschte eine rege Diskussion über die Koexistenz von Wissenschaft und Theologie, also ein reges Ringen. Mhm. Und in dieser Zeit der Aufklärung, in der wissenschaftliches Denken und Vernunft zu den höchsten Idealen aufstiegen, waren die Vertreter der Kirchen besorgt. Nicht nur der Glaube, sondern auch der Einfluss der Kirche auf Politik und Gesellschaft standen auf dem Spiel. Die Auseinandersetzung zwischen konservativen katholischen Kräften und progressiven aufklärerischen Strömungen ist dann dafür zentral. Wir haben es ja vorhin auch schon angerissen. Und als dann im Oktober 1766 der Münchner Pater Ferdinand Sterzinger vor der Kurbayerischen Akademie der Wissenschaften einen Vortrag hielt gegen die Hexenverfolgung und die physische Existenz dämonischer Mächte, tritt er damit den sogenannten Bayerischen Hexenkrieg los. Das klingt erstmal sehr spannend nach Fantasy.
Ja, spannend.
Es war aber deutlich profaner. Es war nämlich ein öffentlich ausgetragener, publizistischer Disput über die Berechtigung der Hexenverfolgung, die sich zu einer nie dagewesenen Dimension dann ausgewachsen hat.
Ja, aber das ist ja in Wahrheit fast spannender als jede Fantasy, weil dass es eben diese Diskussion gibt und dieses Thema ausgerechnet so diskutiert wird, im Grunde auf so eine spannende Weise, ne? So gegen Pamphlete und der eine hält eine Rede und der andere und dann, es geht hin und her. Das war wirklich ein, da war richtig Zunder in der Luft, was dieses Thema angeht.
Obwohl ich natürlich sofort das Bild von sich einander mit Zauberstäben bekriegenden Zauberern.
Expelliarmus.
Genau. Ja. Im Kopf habe. Unmittelbar im Anschluss daran gab es dann auch den sogenannten Gassner Streit, der sogar noch umfassender wurde. Also im Zentrum dieser Debatte stand dann der geistliche Johann Josef Gassner, daher der Name, der in seiner Gemeinde in Vorarlberg Wunderheilungen durch Exorzismus betrieb. Und seine Bekanntheit steigerte sich zusehends und bald pilgern die Menschen zu seinen Exorzismen, die er in der Folge auch an verschiedenen Orten unter anderem in Bayern anbieten würde. Und da Gassners Wunderheilungen auch von skeptischen, wissenschaftlich denkenden Beobachtern nicht erklärt werden konnten, wird sein Wirken ein perfekter Nährboden für die Diskussion um den Einfluss dämonischer Mächte auf die reale Welt und die Bedeutung der Kirche bei ihrer Bekämpfung. Und genau in diese Zeit fällt halt jetzt der Prozess gegen Anna-Maria Schwegelin. Und sie als Person, die aussagt, und das halte ich jetzt mal für korrekt, dass sie wirklich ausgesagt hat, sie habe einen Pakt mit dem Teufel geschlossen.
Ja.
Und vielleicht noch eine kleine Sache, bevor wir uns aus dieser Folge hier verabschieden, die mir persönlich sehr wichtig ist, dass wir die bei dieser ganzen Diskussion oder dem ganzen Thema nicht vergessen. Denn auch wenn Anna-Maria Schwegelin 1775 die letzte Frau ist, die für uns nachweislich auf dem Boden des heutigen Deutschlands in einem dokumentierten Prozess als Hexe zumindest verurteilt wird, ist die Verfolgung von Menschen unter dem Vorwurf der Hexerei auch heute noch in vielen Ländern der Welt belegt und kein ausschließliches Thema für die Geschichtsforschung. Beispielsweise die Vereinten Nationen, die machen immer wieder darauf aufmerksam. Es gibt auch einen Gedenktag, dass jährlich in über 40 Ländern tausende Kinder, Frauen und Männer aufgrund von Hexenwahn eingesperrt, gefoltert und getötet werden. Das ist wohl auch noch und das hat sich wohl auch noch potenziert während der Covid-19-Pandemie. So kommt man tatsächlich zu dem erschreckenden Fakt, dass vermutlich in den letzten Jahrzehnten weltweit mehr Menschen dieser Verfolgung zum Opfer fielen, als während der gesamten Phase der europäischen Hexenverfolgung. Das soll Letztere nicht relativieren, aber nochmal deutlich machen, dass der letzte deutsche Hexenprozess gegen Anna-Maria Schwegelin keine Episode eines abgeschlossenen Kapitels der europäischen und vor allem auch deutschen Geschichte war oder ist, sondern auch das Thema gegenwärtig ist und man sich deswegen auch immer noch mit dem Thema auseinandersetzen sollte und mit den Mechanismen, die hier gegebenenfalls eine Rolle spielen bei der Verfolgung und Ahndung vermeintlicher Hexen.
Mhm. Ja, so wichtig. Und auch heute ist es ja im Grunde so, dass da ganz andere Probleme, ganz andere Zusammenhänge eine Rolle spielen. Das war ja damals auch schon so. Und ich finde gerade auch in dem Fall Schwegelin ist es auch so deutlich, wie im Grunde so eine politische Frage, nämlich eben diese Frage Wissenschaft gegen Religion, ja auch so eine Auswirkung hat auf das Leben einzelner Menschen und wie Menschen da auch hingehängt werden, in dem Fall die Anna-Maria, um eben irgendwelche Prinzipien zu demonstrieren. Und das war ja hier auch so. Wahrscheinlich deswegen auch nie an die große Glocke gehängt, dass sie nachher doch nicht hingerichtet wurde, denn die Arme blieb ja im Gefängnis sitzen. Also das darf man ja auch nicht vergessen, das war ja kein freies, schönes Leben, das sie dann führte. Also das ist schon eine nach wie vor auch wichtige Geschichte, eben auch, weil es heute noch diese Fälle gibt oder ähnliche Fälle gibt. Und ja, darum ist es umso wichtiger, sich auch immer mit den Hintergründen auseinanderzusetzen. Also was motiviert die Menschen, jemanden als Hexe zu bezichtigen, jemand, vorzuwerfen, irgendwie einen Teufelspakt zu haben oder mit Dämonen oder sonst was in Verbindung zu stehen. Wir haben darüber ja in jeder Folge zum Thema Hexerei gesprochen. Du hattest es ja vorhin schon gesagt, es gab ja etliche schon. Und ich meine, für uns alle dürfte klar sein, hoffe ich, dass diese Menschen natürlich keine Hexen oder Hexer waren, sondern dass immer irgendetwas anderes dazu führte und somit diese Urteile auch immer ungerecht sind. Und ja, dieser Fall von Anna-Maria Schwegelin ist natürlich ein tragischer, so wie die allermeisten Hexenprozesse tatsächlich, wenn nicht alle. Mir fällt spontan keiner ein, der nicht tragisch war.
Hier ist wieder, finde ich, diese tragische Dimension dieses ganzen Themas sehr offensichtlich geworden. Deswegen finde ich es auch toll, dass ihr euch den Fall nochmal gewünscht habt, sodass wir es hier auch nochmal erzählen konnten.
Ja, definitiv.
Umso tragischer, wenn man hier relativ deutlich sieht, finde ich, dass andere Probleme zugrunde lagen oder dass es Probleme gab in dem Leben dieser Frau, der man hätte helfen können, unter anderen Rahmenbedingungen.
Ja, und genau das ist nämlich auch so ein Thema, finde ich, das da mitschwingt, ne? So eine weibliche Sexualität und die Verteufelung derer.
Ja.
Wie gesagt, entweder sie war Opfer von sexualisierter Gewalt oder sie hat selber ihre Sexualität, ihre Gedanken derart verteufelt, dass sie meinte, es wäre da ein Teufelspakt. Also überhaupt die weibliche Sexualität damit gleichzusetzen, wenn man das außerhalb der Ehe tut, was ja ein Stück weit das ist, was sie macht, also egal, ob es jetzt wirklich passiert ist oder nicht, also das ist ja alleine schon tragisch. Ja. Und ich meine, wir brauchen nicht darauf hinweisen, wie das Thema gesehen wurde zu der Zeit. Ich denke, das ist euch allen klar. Aber das ist natürlich ein schrecklicher Auswuchs dieser Strukturen.
Ja, und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass wir diese Fälle und solche Fälle nicht vergessen und in Vergessenheit geraten lassen.
Mhm, genau, also vielen Dank, dass du uns das heute nochmal vorgetragen hast. Ja. Das war sehr schön. Also, es war sehr interessant. Schön ist der Fall natürlich nicht.
Ihr wisst, wie wir das machen, hoffen wir, an dieser Stelle. Aber weißt du denn schon, wo wir uns das nächste Mal hinbegeben?
Ja, ich habe es euch ja versprochen. Nächstes Mal geht es an einen Ort, an dem wir noch nie waren. Es ist auch wieder eine Geschichte, die relativ viele Fragen aufwirft. So, das ist jetzt nichts und alles.
Mhm.
Aber genau, ihr erfahrt es dann in 2 Wochen.
Wenn es wieder heißt,
früher war mehr Verbrechen.
Euer historischer True Crime Podcast.